Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Michael und ich dürfen heute einen besonderen Gast begrüßen. Vielleicht kennt ihr den anderen Podcast. Ich finde, einer der führenden, BI or Die. Wer verbirgt sich dahinter? Das ist unter anderem Andreas Wiener und den dürfen wir heute begrüßen. Wir werden heute zum einen natürlich über seinen Podcast sprechen. Wir werden aber ihn als Person kennenlernen. Und wir werden verstehen, wie ist die Reporting-Impuls genau aufgebaut, was ist das Geschäftsmodell dahinter. Und natürlich sprechen wir heute über Themen wie Datenstrategie, Business Intelligence und Andreas wird sicherlich aus dem Nähkästchen plaudern. Also herzlich willkommen, lieber Andreas, die Bühne gehört dir.
Ja, sehr gut. Also ich bin Andreas Wiener, Geschäftsführer der Firma Reporting Impulse und arbeite in dem Verbund BI or Die. Und das heißt nichts anderes, das ist über einen Podcast, auf den spielst du ja gerade an, Sven, ne? Gegründet haben wir uns mittlerweile aber schon vor 12 Jahren. Seit 3 Jahren machen wir Podcast. Und da hieß es ja noch so nach dem Motto, Podcasts sind doch schon out, weil die Leute ja immer denken, dass etwas, wenn es halt nicht in der Hype mehr ist, dass es dann out ist. Aber wir haben es halt gemacht, um unsere Kunden, unsere erklärungsbedürftigen Produkte näher zu bringen. Ja, und das wurde ein Riesenerfolg. Und wir sind heute 50.000 Abonnenten. Und sage ich mal, das ist gar nicht unser Hauptthema den ganzen Tag, sondern wir machen ja eigentlich eine Unternehmensberatung.
Ja, das ist schon ordentlich. Ne? Also man muss ja schon sagen, dass ihr da so schon der Wegbegleiter wart. Also die Ersten, die sowas ja in Leben gerufen hat. Wie ist dein Eindruck? Also und vielleicht gehen wir ja auch gleich nochmal auf euren Podcast nochmal separat, aber wie ist denn so die Entwicklung? Also was du jetzt, siehst du denn jetzt bezüglich der Podcast-Landschaft? Es kommen ja schon einige neue dazu. Du machst da nochmal einen Podcast auch ab und zu mit Carsten Bange. Ne? Da schaut ihr euch ja auch nochmal die Trends an. Aber wie ist denn deine Einschätzung? Geht es weiter? Also kommen da jetzt deiner Meinung nach neue dazu oder wie wird der Trend da sein?
Ja gut, also man merkt halt, das hat zugenommen. So, und das Schöne ist, ich mag ja immer, wenn Leute merken, das ist eine gute Sache, da kann man drauf setzen und man kann halt Mehrwert für die Leute, andere Leute schaffen. So, deswegen je mehr Podcasts, umso besser. Erstaunlicher ist ja nur immer, wir hatten immer mal wieder diese Wellenbewegung, wer macht es denn länger und wer hat da auch wirklich Spaß dran? Also ich glaube, du darfst nicht einen Podcast machen mit dem Ziel, du verkaufst etwas. Ich glaube, du musst das Ziel haben, du stellst Mehrwerte, weil dann macht es Spaß. Dann hast du andere Gästeauswahl, du achtest auf andere Leute, du versuchst andere Botschaften zu senden, damit die Leute, bei uns ja vor allem die Fachabteilung, die mit Daten arbeiten, gute Impulse kriegen. Und wenn dir das wichtig ist, dann hältst du halt lange durch. Und man merkt halt einige, die setzen das auf, gar nicht böse gemeint, aber als Vertriebsinstrument. Und dann fehlt da natürlich ein bisschen die Liebe, die Lockerheit und die Flapsigkeit. Man darf natürlich was verkaufen, darum geht es nicht. Aber die halten meistens meiner Meinung nach nicht durch. Und es gibt ganz tolle andere Podcasts, wo wir ja immer wieder merken, ne, der Jonas Rashidi ist so präsent und macht das so dermaßen gut, ne. Und da finde ich also krass, dass wir den jetzt halt auch da angesteckt haben, das macht. Und ja, Carsten Bange schon erwähnt, der Data Culture Podcast vom Niveau her.
Ja. Also das stimmt, das Durchhaltevermögen. Ne? Man merkt das schon, dann werden die ersten 20, 30 Folgen gemacht und dann ist dann wieder Schluss. Bei uns ist das ja auch so, wir machen es seit einem Jahr, aber wir haben gesagt, wenn wir es anfangen, dann ziehen wir es durch. Also es wird nicht mehr aufgehört. Ist natürlich auch manchmal, es gibt auch Phasen, wo man eigentlich gar keine Zeit dafür hat. Ihr macht es ja auch on top. Ne? Es ist ja keine hauptberufliche Komponente, die ihr da habt. Aber wo holt ihr eure Ideen ständig her?
Das ist ganz witzig. Wir haben keinen Themenkatalog in unserem Podcast. Also immer, natürlich gibt es Dinge, wo ich jetzt sage, ich beschäftige mich momentan extrem mit der Ausbildung für Leute, die nichts mit Daten zu tun haben, wie die Data Literacy haben. Und dann ist es nur für mich, dass ich gucke, wer kann denn, sowohl kundenseitig, beraterseitig, Konkurrenz auch von uns, wer kann denn zu dem Thema was sagen? Und dann lerne ich direkt, dass ich mich vorbereite auf den Podcast, dass im Podcast gemacht wird. Und dann diskutiert man da zusammen und dann entsteht was. Es ist aus meiner Sicht viel wertvoller, als telefoniere ich eine halbe oder eine Stunde mit jemandem. So kann ich es direkt rausrufen und alle haben was davon. Das heißt, so ist dieser Plan und dann viel Zufallsbegegnung. Ja. Also nach dem Motto, dich finde ich nett, hast du
kommen, du machst ja, aber wie siehst du das von diesen, also ich stelle immer fest, dass es echt schwierig ist, also unser Thema greifbar zu machen. Also wir sind ja eher, unser Schwerpunkt ist ja eher die Datenintegration. Ich höre so ein bisschen raus, BI or die, Frontend, Dashboarding, das ist ja eure Kernkompetenz. Aber wie kriegt ihr das Thema so nah, dass das jeder versteht? Weil ihr habt ja eine große Abonnentenzahl, also das habt ihr ja nicht ohne Grund. Also wie kriegt ihr das hin, diesen Transfer hinzubekommen?
Ja, genau. Also unsere Geschichte ist klar, wir haben eine ganz klare Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist, wenn man so sagen darf, die Fachabteilung, / Controlling, Vertrieb etc. sowieso, die alle mit Daten anfangen. Das heißt, wir kriegen auf dem Markt oft die Rückmeldung, hey, ihr seid ja immer so oberflächlich und ihr kriegt die Tiefe. Ja, haha, das ist richtig. Ja. Das ist ja auch das Konzept. Das heißt, ich bin jetzt nicht besonders schlau, aber ich mache mich da teilweise ein bisschen dümmer, und um halt Kundenfragen zu stellen, wo ich weiß, das beschäftigt den Markt, das interessiert die Leute. Und ich glaube, das ist der Erfolg. Und eben nicht, ich belehre dich von oben, sondern dass eher die Rolle eingenommen wird von Kai und mir. Hallo, wir fangen ganz unten an und magst du überhaupt noch mal sagen, was verstehst du unter Data Literacy? Und wir sind nicht der Carsten Bange Data Culture, da musst du halt Vorbildung haben, um das zu hören, um sich da abzugrenzen. Und das ist, glaube ich, das, was den Erfolg so ausmacht. Das ist für jedermann irgendwie, ja, jede Frau so. Ja,
das haben wir auch festgestellt. Wir sind ja am Anfang auch da reingepurzelt, also wir die Entwicklung dazu, also bei uns in der Firma hatten, zu sehr in dieser Begrifflichkeit, in dieser Buzzword-Welt, und danach versteht dich keiner. Und das ist genau diese Kunst, diese Brücke zu schlagen.
Gut, da sind wir, glaube ich, auch noch auf dem Weg zum Teil. Also wir machen es glaube ich schon besser, aber kriegen manchmal auch noch die Rückmeldung ein bisschen mehr nach oben.
Ja, aber kannst du, Andreas, noch mal ein bisschen berichten, wie ihr euch da aufgeteilt habt? Also ihr habt ja auch unterschiedliche Formate, ne? Es gibt jetzt auch Women in Data, also ihr habt ja ein paar Konzepte drin, aber so mal zu erzählen, wie ihr dazu gekommen seid und was so Sinn und Zweck des Ganzen ist.
Genau, also wir haben irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war mittlerweile 12 Jahren, haben Kai und ich gesagt, als wir zu zweit waren, wir machen keinerlei Vertrieb im klassischen Sinne, also keine Akquise. So. Also wir haben gesagt, wir setzen uns nicht ans Telefon, das war damals noch normal, mit einem Gesprächsleitfaden und rufen irgendjemanden an. Aus dem Grund, dass ich gesagt habe, kein Mensch der Welt, den ich kenne, kauft etwas am Telefon. So. Deswegen haben wir gesagt, machen wir nicht. So, jetzt hatten wir Gott sei Dank ja schon das Buch, das erste, das wir damals geschrieben haben, das Visual Business and Analytics Buch. Grüße gehen raus an Dirk Prof und an Professor Dr. Kohlhammer. Und das war so, dass wir immer schon da über Content Marketing unsere Vertrieb gemacht haben, unseren Sales, unser Marketing. Und das war halt, ja, von einer Stadt in die nächste zu fahren und dann erzählen, hallo, hier können wir nicht mal vortragen. Dann haben wir das gemacht. Und das hat halt massivst funktioniert. Und wir wollten nie wachsen über all die Zeit, haben trotzdem im Marketing, weil es uns so viel Spaß macht und diese Ausbildung, diese didaktische Komponente uns so viel Spaß macht, immer wieder Vorträge gehalten, obwohl wir teilweise wussten, wir können gar keine weiteren annehmen, weil wir halt einfach nur 4-5 Personen sind. Und das hat sich so durch. Und das war die Historie. Und dann war halt klar, als wir uns damit vor Corona noch so ungefähr halbes bis dreiviertel Jahr damit auseinandergesetzt haben, wir müssen es irgendwie schaffen. Ich weiß noch, da saßen wir bei Porsche in Ludwigsburg und haben da abends im Podcast dachten, wir müssen nebeneinander stehen, waren wir noch damals der Meinung. Und dann haben Kai und ich uns da hingesetzt und das müssten so die ersten 3-4 Folgen sein, wo wir halt nur über unsere Themen und unsere Sachen reden. Und dann haben wir das den Kunden einfach geschickt und haben gesagt, vielleicht ist es spannend für euch, und dann ist das durch die Decke gegangen. Aber wir hatten nie einen Contentplan oder einen Redaktionsplan oder so. Es ist aus dem Bauch heraus das Gefühl, oder wenn Leute auf uns zukommen und sagen, müsst ihr unbedingt machen.
Ja.
Also so entsteht das. Flow,
würde ich sagen. Nachvollziehbar, ne? Also wir sind ähnlich unterwegs. Es ist auch nicht so, dass wir uns da Monate hinsetzen und überlegen, wie können wir das Ganze jetzt machen. Wir greifen Themen auf, die uns bewegen, also die wir selber aus dem Netzwerk mitbekommen. Dann halt natürlich auch in Social Media wird ja viel diskutiert, und dann ist das immer so eine Basis, die wir da auch, außer es sind ganz neue Themen. Da finde ich, da muss man sich mal reinarbeiten und mal gucken, passt das, ne? Also können wir das nehmen, und wie jetzt hier das Microsoft Fabric, da haben wir noch nichts gemacht, da wollen wir uns erstmal ein bisschen mit beschäftigen, bevor wir da ein bisschen Input geben. Wie ist das denn mit den Gästen? Also wie kommt ihr? Also du hast ja eben schon gesagt, okay, ihr sucht euch, pickt euch die Leute raus. Sind die offen dafür? Also wenn ihr die anschreibt, wollen die dann auch? Oder gibt es immer noch welche, die müsst ihr dann erstmal überreden, in euren Podcast zu kommen?
Das ist ganz witzig. Also wir sind relativ bekannt, sag ich mal, jeder, der in Social Media ist, der muss eigentlich bei uns irgendwo mal rüberlaufen. So, weil wir so viel Output machen, weil wir so viel verschiedene, wie du angesprochen hast, Women in Data, andere Organisationsformen, Data Jobs und so weiter. Wir machen ja unheimlich viel. Das heißt, wir haben über Jahre hinweg die Präsenz extrem hoch gehabt. Deswegen ist es relativ einfach. Das Schöne ist ja, wenn jemand schon mal unseren Podcast gehört hat, weiß der ja, wie er abläuft. So. Und dadurch, sag ich mal, haben wir eine Quote, wenn wir jemanden anschreiben, abgesehen natürlich solche Firmen wie der Daimler oder so, die dann halt mit der Öffentlichkeitsarbeit komplett bloggen, schöne Grüße gehen raus, da kriegen wir es schwierig teilweise, aber selbst wenn man die Liste bei uns mal anguckt, meistens haben sich die großen Konzerne ja alle geöffnet, aber sonst, die Leute sagen nur, oh, ich mache das zum ersten Mal, oh, ich bin ein bisschen nervös, ich habe Respekt, das sind Leute, Redner und Rednerinnen, die vor tausenden von Leuten schon auf der Bühne standen, aber dieses Podcast-Gefühl nicht kennen und so, das heißt, ja, und dann thematisch ist ja das so, derjenige bringt und diejenige bringt das Thema mit. Und das wird dann aufs Tableau und ich gebe mich in die Rolle des Kunden in irgendeiner Form. Und das ist, glaube ich, das Gesprächskonzept und deswegen sind wir so erfolgreich geworden am Ende des Tages.
Ja, doch. Das heißt Erfolg, ja, also genau, in dem Bereich Data Podcast ist es ja schon ein Erfolg.
Nee, ich finde das, also ich muss sagen, ich finde das wirklich super, auch jetzt auch beim Jonas, dass man wirklich die Zielgruppe dahin bekommt, weil das ist ein Thema, was nicht gerade, wenn nicht greifbar ist und auch nicht sexy genug. Wenn immer mehr Leute das schaffen, also wir merken es in unserem Kundenkreis oder im Netzwerk, wenn wir dann erstmalig mit Kunden, potenziellen Kunden in Kontakt kommen, die sind so weit davon entfernt bei diesem Thema und dann hilft es wirklich mit solchen Formaten, die Leute darauf aufmerksam zu machen und wie wichtig das Ganze ist, weil die meisten wissen wirklich nicht, wie sie starten sollen. Das ist meistens immer, was wir raushören und dann werden sie gelockt mit den BI-Werkzeugen, Power BI und Co. Das sieht ja alles optisch hin, aber wie ich den Weg dorthin bekomme, das ist ja für viele fremd. Und dann finde ich, wenn solche Formate da sind und dann auch Kundenbeispiele drin sind, die einfach dann beweisen, hey, das bringt wirklich was. Also es ist nicht damit getan, nur ein Berichtswesen zu machen, ein schönes Dashboard aufzuziehen, sondern wir haben tatsächlich Vorteile und können da wirklich optimieren.
Ja, also bei uns sind die, könnt ihr auch wahrscheinlich, die meistgeklickten Folgen sind die, wo es tatsächlich Input von Beratern gibt, die sich da Mühe geben, also Experten, die sich zu dem Thema äußern. Das ist, kannst du eigentlich so durchziehen, egal um was das Thema geht. Das sind die meistgeklickten Folgen, weil sie immer die größte Relevanz haben. So, und das bedeutet, aus meiner Sicht, es geht's darum, ja immer nur um Relevanz. Das heißt, wir machen ja auch Sachen in unserem täglichen Leben, die nicht sexy sind und cool sind, aber die relevant sind, weil wir wissen, die sind wichtig. Das heißt, es ist vielleicht nicht so cool, sich jeden Morgen die Zähne zu putzen, aber es ist unheimlich relevant und schlau. So, und was ich damit sagen möchte, ist, es wird immer oft gesagt im Marketing und so weiter und so fort, du musst so entertaining sein, du musst es irgendwie so sein. Ich war vor 2-3 Wochen war ich in Düsseldorf bei Aurelis, neues Büro und alles gemacht und so weiter. Und mit denen habe ich darüber geredet, habe ich gesagt, was im Markt fehlt, ne, wäre hart, dass man einen Podcast macht, wo ich kein Wort mehr verstehe. Also das heißt, der so techy ist, dass ich nicht mehr mitkomme. Sag ich, das wäre der Gradmessung, weil ich bin ja sehr, sag ich, Richtung Fachabteilung. Ne? Und ich höre ja auch irgendwo auf und bin immer ehrlich und sag, hey, ne, fragt doch euch beide lieber, ihr habt nicht mehr Ahnung als ich, hier höre ich auf. So, und das wäre so richtiger Deep Techie Talk. Ich dachte, es geht völlig, weil es nur um Authentizität und über Relevanz geht. Und da gibt es einen Riesenmarkt, weil die, weiß ich, die hören alle uns nicht. Die können das nicht ertragen, wie der Wiener und der Kai mit den blöden Wettwitzen auf der hohen Ebene. Deswegen, und das finde ich halt so geil. Und deswegen ist so viel Potenzial im Austausch zwischen Menschen. Und das ist unerschöpflich. Und das, glaube ich, wird einfach nicht genutzt. Und das ist noch viel zu wenig. Also, und da haben wir uns über Abonnentenzahlen, haben wir uns nie geschert. Uns ist halt am wichtigsten, dass Leute, wir kriegen die 1:1 Rückmeldung. Hallo, könnt ihr bitte für uns arbeiten? Das Produkt, das du da vorgestellt hast, das würden wir jetzt
gerne. Nee, das ist tatsächlich, was ich halt klasse finde. Wir zum Beispiel haben Bewerbung über den Podcast bekommen. Das heißt, entweder mag man ja jemanden oder mag einen nicht. Also man ist ja wirklich dann doch authentisch, wenn man es so macht, wie du eben berichtet hast. Ja, da haben wir auch schon ein, zwei Bewerbungen tatsächlich bekommen oder auch tatsächlich auch Kunden, wie du beschrieben hast, die sich das in Ruhe anhören. Mhm. Sich dann informieren, dann gibt es vielleicht noch einen YouTube-Kanal, ihr habt ja auch, seid ja da auch vertreten, dann guckt man sich vielleicht die anderen Profile. Also ich denke, dass in der heutigen Zeit jedes Unternehmen sich Gedanken machen sollte, in diese Richtung zu gehen, weil es ist eine super Chance, glaube ich, jetzt nochmal sich zu zeigen auf eine gewisse Art und Weise und sich auch abzuheben.
Ja, also für mich ist es so, Leute vertun halt eine Art des Kommunizierens, die wir alle immer suchen. Also das heißt, wir versuchen ja immer zu sagen, das Wissen müsste anders aufbereitet sein, man müsste sich mehr austauschen, man müsste mehr machen, man müsste Teams bilden, man müsste Communities bilden. Und deswegen heißen wir ja BI or Die, weil es dort drunter auch ja Partnerunternehmen von uns gibt. Das heißt also zum Beispiel Transformate, Richard Ramftel, wir machen seit 4 Jahren, glaube ich, sind jetzt im Start oder 3 Jahren, mit dem machen wir ganz, ganz viele Projekte bereit gemeinsam, wenn es dann zu technisch für uns wird, wo wir dann den Staffelstab rübergeben. Aber wir können dem Kunden halt sagen oder halt auch ein Bewerber oder auch die Leute, die bei Richard arbeiten, BI or Die hat eine gewisse Art zu arbeiten. Ein bisschen lauter, ein bisschen unangenehmer, eher schneller mal auf die Straße als zu akademisch und so weiter. Dieses Image haben wir unter diesem BI or Die und provokant und so weiter. Und das ist natürlich für alle Beteiligten relativ leicht, sich darauf einzustellen. Weil wenn ich sage als Kunde, ey, das passt kulturell nicht, passt einfach nicht, dann habe ich das Gespräch mit dem Kunden nicht und kein schlechtes Projekt, wo es kulturell nachher nicht passt, könnte von den Fachlichkeiten super sein, aber du tust dir ja nicht die Leute an, wenn du sagst, ey, sorry, Podcast kann ich schon nicht hören. Ja, das ist halt schlecht, wenn der Wiener zum
Workshop kommt. Nein, ihr macht das schon gut, weil vielleicht mal zur Geschichte. Wir haben uns ja damals kennengelernt, damals bei der DZ, also ehemals WGZ, jetzt DZ Bank. Und ihr hattet ein neues Konzept. Also ihr habt ja auch das ganze Reporting umgedreht, alles in Frage gestellt. Und klar, das kam bei einigen nicht so gut an. Aber ich fand es gut, weil die Bank war sehr konservativ und da kamen einfach mal neue Impulse. Aber es gab auch welche, die haben es aufgegriffen und haben diese Konzepte in die Fachabteilung reingetragen, das, was ihr da entwickelt habt. Und seitdem verfolge ich euch ja auch. Und das fehlt halt, ne? Wirklich Ecken und Kanten zu zeigen und so wirklich zu sagen, dafür stehen wir und dafür stehen wir halt auch nicht. Das ist halt auch wichtig.
Die Frage ist halt immer, was ich möchte, ne? Also, wenn ich halt in der Schule rumgelaufen bin und war immer mit einer 3 zufrieden und ich bin gerne hingegangen, hatte meine Freunde und so weiter und so fort, völlig okay. Völlig okay. Da habe ich dann immer gesagt, ja, das kann man ja machen und auch tun, wenn meine Tochter das jetzt so tun würde, würde ich sagen, super, alles easy, kein Thema damit. Dann gab es die Leute, die hatten überall 1. Die sind halt über die Qualifikation gekommen, die haben hart gearbeitet, die haben sich da sehr wohl gefühlt in der Schule und so weiter. Aber dann gab es noch die 4er, 5er, Jungs und Mädels, die immer nicht reingepasst haben in dieses Format Schule. So, das kann man wirklich bis heute, ich sehe es bis heute, wenn ich dann in der Grundschule da rumlaufe, ich kann es denen ansehen, wer so ist wie ich. So, und als wir uns dann selber gefunden haben, haben wir halt gemerkt, wenn wir diese 4er, 5er Schüler sind, die halt auch ihre Berechtigung und ihre Qualifikation haben, woran haben sie die? Leute zusammenzubringen. Sachen zu haben, die sind immer meistens auch sehr beliebt. Das sind, auf die wird nicht so abgeschaut. Die sind meistens auch gut in Sport, weil das eine gemeinschaftliche Teamsache ist, weil sie sich draußen viel bewegen, weil sie viel unterwegs sind und so weiter. Ich mache jetzt wirklich Klischeetüte auf. Was ich nur damit sagen möchte, ist am Ende des Tages, diese Art des Podcasts, diese Art, diese Sachen zu machen und wie du sagst, Provokationen und andersrum zu denken, was ja nicht heißt, man muss alles immer in Frage stellen. Ich bin ja auch erwachsen geworden. Aber als wir uns kennengelernt haben, war ich noch sehr krawallig unterwegs. Heute bin ich ja auch, habe Altersmilde gekriegt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, durch diese Plattform, diese Wertigkeit, dass auch diese 4er, 5er Schüler heute an Wert und an Respekt gewonnen haben im Sinne von, oh, die haben ein Skill, wo auch oft gerne 1er-Schüler und 3er-Schüler gerne drauf zurückgreifen, weil sie sagen, hey, das bringt uns weiter und wir brauchen sowas mal, wir müssen mal was anders machen. Und das kannst du auf dem Podcast spiegeln. Deswegen arbeite ich ja nur mit Leuten zusammen, die genauso sind. Wir haben hier ja kaum jemanden, der hier sich bewirbt und sagt, oh ja, ich möchte hier so einen ganz 0815-Job haben. Das passiert nicht. Das passiert einfach nicht. Die wollen alle was Besonderes. Deswegen Woman in Data, Sabine. Bestes Beispiel, nimmt sie sich, macht sie und sagt, wir machen hier ein bisschen was für Frauen. Und wenn alle anderen darüber reden, das dauert halt bei uns 3 Minuten, ist die Idee geboren, sag ich, aber wir hören nicht mehr damit auf. Dann passiert das auch jedes Quartal
gefällig. Also schnell in die Umsetzung dann auch zu kommen. Ne? Was plant ihr denn mit dem Podcast noch? Also ihr seid ja wirklich sehr untriebig. Also gibt es da noch neue Konzepte oder bleibt ihr erstmal an dem, oder haltet ihr an dem bestehenden Konzept fest?
Eine Katastrophe. Ich sag dir, das ist eine absolute Katastrophe. Also genau an dem strategischen Scheidepunkt stehen wir jetzt. Also wir haben viel mehr Kunden-Opportunities und Projektanfragen als Mitarbeiter. So, jetzt könnte man sagen, Andreas, das ist leicht gelöst, ihr stellt doch Leute ein. Aber gerade durch diese Andersartigkeit, die man so hat, die funktioniert nur in kleinen Prozessen, das heißt in kleinen Schritten und kleinen Organisationseinheiten. Das bedeutet, man muss wissen, wir sind vier Leute im Marketing alleine, was ein riesen Overhead ist. Jetzt könnte man Kai und mich noch ausrechnen. Dann sind dann die Berater und dann noch zwei Geschäftsführer darunter. Dann ist es relativ wenig, was dann noch übrig bleibt, was die wahre Arbeit machen, nämlich unsere Consultants. Und da kannst du, finde ich, nur in kleinen Teams steuern, wenn du etwas Neues machen möchtest, weil sonst musst du zu viele Prozesse einfordern. Und jetzt haben wir das Problem, der Markt schreit, ist ja da, merken ja alle, die Leute fehlen und dann haben wir noch das Problem, nicht nur die Leute, die Dreier und Einser, ich muss ja noch die Vierer und Fünfer Chaoten mit dem schlechten Lebenslauf, gestrichen mit dem queren Lebenslauf, die muss ich ja auch noch identifizieren. Und das heißt, wir legen uns gerade die Karten, was kann man weiter an Strategie machen? Es wäre nur dumm, sag ich mal, zu sagen, zu stoppen. Wir wollen eigentlich jetzt weiter und wir werden wahrscheinlich Richtung Data-Jobs sehr, sehr stark gehen. Also nach dem Motto, wie ist es, ein Data-Job zu haben und welche Konzepte und wie bildet man da aus und wie macht man das? Und auch viel Grundausbildung der Leute, die noch gar nichts mit Daten zu tun haben. Da begeben wir uns gerade rein und eben wieder nicht so stark in die Technik. Wir bleiben sehr oberflächlich bei Microsoft und SAC und sagen, das können wir, aber nur ganz, ganz oben. Und das ist halt so die Geschichte. Und ich denke mal, Arthur König, der jetzt bei uns ist, als absoluter Power BI-Koryphäe und der König der Daten, so, der ist natürlich nochmal so eine Enklave für sich, aber der hat jetzt auch nicht den Traum, 100 Mitarbeiter zu haben. Okay. Da sind wir froh, wenn die nachher
15. Der ist auch sehr, sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, hat eine super Community und haut einen Power BI-Tipp nach dem anderen. Manchmal schicke ich euch das ja rein, wenn ich das von ihm sehe. Ne? Der ist ja schon ziemlich tief drin.
Ja, der ist auch so richtig, was ich sage, der Techie-Talk. Ne? Also da versuche ich ihn immer weiter hinzutreiben. Macht das hier nicht so, sag ich mal, spaßvogelmäßig wie der Wiener und der Stahl, weil ich glaube, so unterhalten hören sich auch viele einfach nur, weil es ein bisschen witzig ist, ein bisschen cool ist. Aber das sind natürlich dann nicht die Kunden und deswegen ist die Zahl, ihr heißt ja auch wertgeschätzt. Ne? Das heißt, der aktuelle Wert sind ja nicht die 50.000 Abonnenten. Die aktuelle Wert ist, wer schreibt uns hier an und sagt, er möchte mit uns zusammenarbeiten, dass ihr auf uns zukommt, da was macht. Wir sagen, ey, habt ihr nicht Bock, was mit uns zu machen? Dann entsteht da was und das nächste Mal reden wir über Datenintegration und dann sagen wir, oh geil, Match, jetzt können wir es machen, jetzt können wir die Kunden besser beliefern. Und die Leute merken Gott sei Dank, dass es hier, du kannst nicht 3 Jahre Podcast machen und Marketing-Gewäsch erzählen. Es funktioniert nicht. Und deswegen merken die Leute, wir sind glaubwürdig. Und das ist Vertrauen, ist das, warum die Leute dann Projekte kaufen. Und das wollen wir natürlich weiter machen. Aber um deine Frage zu beantworten, wie immer, wir haben so eine ungefähre Vorstellung. Wir arbeiten jetzt sehr intern. Was ist ein BI-or-Die-Berater und Versuchbar und Beraterin? Was ist das Bild? Was erwarten wir? Leitplanken? Und da versuchen wir uns gerade ganz stark zu entwickeln. Und deswegen bisschen raus aus dem Markt, bisschen interne, so ein bisschen mehr Data-Jobs, weil wir haben einen riesen Gap in der ganzen HR-Geschichte. Kai und ich sind halt keine klassischen Geschäftsführer. Wir wissen nicht, wie Führung funktioniert. Und da müssen wir jetzt arbeiten.
Okay. Wollen wir also aber modern auf Data machen. Von der Unternehmensstruktur, ihr habt ja die Leute, ihr habt ja kein zentrales Büro, sondern jeder ist ja verteilt. Wie klappt die Kommunikation? Ja. Also wir haben ein Büro in Neuss, wir haben die Leute im Homeoffice. Ich finde es manchmal schwierig, also wirklich schwierig. Also es gibt dann Situationen, da wäre es manchmal gut, wenn man sich sehen würde. Wie kriegt ihr das hin? Also es ist ja noch eine Herausforderung.
Okay. Okay, dann beruhigt mich das ja. Gar nicht. Also es ist erstmal so, wir haben zum Beispiel eine sehr geschätzte Mitarbeiterin jetzt nach 4 Jahren, mit der ich auch viel auf Projekt gemeinsam war, als wir noch gereist sind vor Corona. Die haben wir jetzt, sag ich mal, nicht verloren. Man kann ja auch mal mit der Zeit irgendwas anderes machen. Die ist jetzt zu Hugo Boss gegangen. Und die hat halt gesagt, boah, ey, ich kann dieses Zuhause setzen nicht. Es geht einfach nicht. So, jetzt könnte man sagen, okay, aber ne, wenn du jetzt da 20 Kilometer nach Sinsheim fährst oder wo die sitzen, dann kann es doch nicht wahr sein. Metzing sind die, ne? Ich weiß es nicht. Egal, schönen Gruß an Hugo Boss. Und dann sagt man, okay, dieses Bürogefühl. So, und das merken wir mit der wachsenden Struktur, dass wir dieses Büro- und Community-Gefühl, wir haben jetzt angefangen, 2 Team-Events im Jahr zu machen, dann noch 1 Team-Event zusätzlich, wo Carsten bei sich in den Garten einlegt, um auch ein bisschen persönlicher was zu machen. Und dann haben wir eingeführt Learn or Die, jede Woche digital. Und wir merken trotzdem, wir laufen hier gegen Windmühlen. Ich glaube, du brauchst halt ein Büro oder Büros, wo Menschen sich treffen. Merke ich bei Kundenveranstaltungen auch immer wieder, dass das einen Unterschied macht, wie die Projekte nachher laufen, wenn man sich ab und zu mal sieht. Ich sag mal so, ich würde die Zeit nie wieder zurückdrehen, wie sie damals waren. Ich fand 3 bis 4 Tage durch deutschlandweit. Also ich war, bin morgens, Montagmorgens nach Frankfurt gefahren, war dann in München, bin dann zu dir nach Düsseldorf, war gut, weil direkt am Bahnhof. Und dann bin ich am nächsten Tag zum nächsten Workshop in Hannover und bin dann hoch nach Hamburg. Das ja, müsste sich überhaupt nicht also mehr.
Kann man sagen, aber schön, dass es das jetzt gibt, aber ich glaube, diese Spagatwanderung, also hinzubekommen, wie kriegt man die Leute wieder eingefangen? Auch wie kommuniziere ich auch miteinander? Ne? Also auch wenn die im Büro sind, die Leute, wie dann sitzt man vielleicht einzeln im Büro. Wie krieg ich die zusammen? Also das ist, muss man auch ganz sagen, unsere Herausforderung aktuell, oder?
Ist ja auch die Gefahr, dass der Spirit dann ein bisschen verloren geht. Weil ja, gerade jetzt hat der Andreas ja auch erzählt, die haben ja einen coolen Spirit, coole Ideen, ja, was sie für Leute brauchen. Und das muss natürlich dort auch befeuert werden, könnte ich mir vorstellen. Weil sonst zweifelt natürlich ein bisschen runter.
Und das kann ja auch nicht jeder, ne? Also es gibt ja welche, die können eigenständig dann zu Hause arbeiten, aber andere brauchen dann Hilfestellung oder Anleitung. Das ist ja auch nochmal zu berücksichtigen. Deswegen, wir werden da, glaube ich, die nächsten Jahre schon eine Herausforderung haben.
Wir haben halt ein ganz großes Privileg. Sag ich mal, Kunden digital zu betreuen, ist, glaube ich, das Beste, was es gibt, weil wir ja in einem Datenthema sind. Das heißt, schnell was aufmachen, schnell was zeigen, dann nochmal weiterarbeiten, eine Stunde nochmal zusammenschalten und so. Das sind Möglichkeiten, die kannte ich nicht. Früher haben die mich 8 Stunden gebucht. Ich stand da, dann ging es mehr über den Entertainment-Faktor am Ende des Tages. Heutzutage lernen unsere Kunden um ein Vielfaches mehr in einem so einem Seminar. Das heißt, der Spaß geht runter, aber die lernen viel, viel mehr. Das muss man definitiv erstmal festhalten. Deswegen fahren wir gerne mal hin und machen dann abends nochmal ein bisschen Abendprogramm mit den Leuten, damit man sich mit über die Zeit mal kennenlernt. Das haben wir gelernt, aber nicht mehr Workshop vor Ort. Immer schlechter aus meiner Sicht. Habe ich jetzt ganz auch mit den Fahrten und die Consultants nicht so gut drauf und so weiter. Das interne Teamgefühl, um was zu entwickeln, das finde ich ganz, ganz schwierig. Sehe ich als riesen Herausforderung. Und da ist das Problem, was ich identifiziert habe, die Leute sind ja in anderen Umständen. Das bedeutet, ich bin jetzt der 28-jährige Saufkopf, der andauernd auf Party geht, in der WG wohnt und bin topfit. So. Der kommt mit Homeoffice super zurecht, weil dann steht er halt mal um 10 auf und macht das so und hier und da und solange alles okay ist, ist das cool und das gehört ja auch zum Leben dazu. So, kriegst du super abgefedert, ist alles super und der kennt auch keinen Winter, weil der ist dann auf Teneriffa und arbeitet von da die 8 Wochen so und sagt sich, alles klar. Genau, so, cool, ne? Also das heißt das so. Und die andere Geschichte ist, Leute, die zum Beispiel Eltern sind und wo beide berufstätig sind oder getrennt erziehend oder alleinerziehend, die schätzen das sehr wegen der Kinder. Aber es gibt ja noch eine ganz, ganz große Fläche, die, ne, entweder sind die schon raus, die Kinder, oder es gibt gar keine Kinder und man hat sich bewusst dagegen entschieden und man ist ja keine Maschine, aber man will trotzdem Leute und sozial und so weiter und so fort. Und deswegen braucht es für mich diesen hybriden Anlaufspunkt, dass man irgendwo zusammenarbeiten kann, weil wir haben ja alle gemerkt, wie zu Corona und das jedem auf die Psyche geschlagen ist. Das haben ja nicht alle gejubelt und gesagt, das ist super. Und da, trotzdem haben wir, glaube ich, wieder typisch Mensch, zu krass, zu viel den hybriden Ansatz. Wir kriegen immer keine Mitte. Die Diskussion wird immer geführt, Homeoffice oder nicht. Anstatt die Diskussion geführt wird, ey, sorry, wenn wir hier ein Büro haben, dann müssen wir auch alle irgendwie mal zusammenhalten, dann müssen wir halt mal ein bisschen reisen und ein bisschen zusammen was machen, im Hotel übernachten. Aber das, da kriegt der Mensch ja immer so schlecht die Mitte. Das ist dann ja immer so, der Arbeitgeber sagt, ich muss ein teures Büro bezahlen oder umgekehrt, wenn ich das schon bezahle, seid ihr alle hier. Und das ist natürlich auch für uns eine Herausforderung, wie wir das machen. Und früher waren wir halt einfach per se zusammen abends und morgens, weil wir zusammen gereist sind.
Ja, kann ich aber auch bestätigen. Und das passiert nicht mehr. Also es ist ja ähnlich wie bei uns. Also wir haben da auch noch nicht die goldene Mitte gefunden und müssen da auch noch nachkorrigieren. Ist schwierig, muss man einfach sagen. Und hängt auch an zum Teil an den Generationen, an den Beispielen, die du genannt hast, ähnliche Konstrukte auch bei uns, ne?
Genau, also deswegen, du kannst es nicht sagen und das ist halt ganz, ganz schwierig, deswegen sind wir natürlich immer froh, wenn sich ältere Leute bei uns bewerben und kommen, die halt schon viel hinter sich haben, viel gesehen haben und dann die Vorzüge, sage ich mal, auch begreifen, so was das alles ist, vergleich mit früher, also das heißt, ich kann ja nur mit euch beiden hier jetzt sitzen, weil na die Zeit es dann ja mittlerweile zulässt, ne, und meine Aufgabe sich so entwickelt hat, die konnten wir aber nur entwickeln, weil wir so viel Zeit gewonnen haben. Früher war ein Podcast für uns schon maximale Herausforderung. Jetzt können wir uns überlegen, wie viele machen wir denn? So, also das hat sich natürlich gewandelt, aber früher wäre es so gewesen, ich wäre bei euch vor der Tür gestanden. wann bist du denn da? Und hätten wir vielleicht einen Tag verbracht, vielleicht hätten wir uns viel mehr ausgetauscht, das hätte viel mehr gebracht. Wir hätten uns über Mittelstandslösungen unterhalten. Kann man da nicht was zusammen machen? Was wäre denn gut aus deiner Sicht, Andreas, und so? Und das geht durch das Digitale, finde ich, immer so ein bisschen verloren. Dieser Spirit, dieses, na, wie du es auch sagtest, so dieses Gefühl.
Wir hatten das, ne, vor einer Woche waren wir in Köln beim großen IT-System aus und vor Ort, wir kannten uns nicht und wir sind rausgegangen, haben ein erstes Konzept entwickelt mit Green IT und da wird jetzt aufgebaut. Das wäre, glaube ich, online nicht so entstanden. Und da hätte man sie wahrscheinlich gegenseitig präsentiert und man weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Aber das war wirklich wieder fruchtbar und dann waren wir auch dankbar, dass das mal wieder stattgefunden hat.
Genau, und ich glaube halt, die Didaktik, das Zwischenmenschliche, das ist die Herausforderung für alle IT-Initiativen, die wir demnächst haben. Also die Technik funktioniert super. Die Sachen, die jetzt immer dazukommen, werden immer besser. Die Ideen sind genial teilweise, die im Markt sind, die auch unbekannt sind. Das Problem ist die fehlende Kommunikation oder die falsche Kommunikation. Das heißt, ich glaube, die Leute kommunizieren in Wirklichkeit, nur sie wissen nicht, wie man vernünftig kommuniziert. Und das ist das größte Problem, dass wir alle darüber reden. Ich glaube, du kannst genauso gut das hier on-site wie off-site am Ende des Tages machen. Es ist nur die Frage, du müsstest die richtige Kommunikation in dem richtigen Moment wählen. Aber wir sind ja Menschen, deswegen funktioniert das nicht immer so effektiv, wie man sich das vorstellt. Und da sehe ich die größte Herausforderung in alle Formen von Datenprojekten.
Jetzt also die klassischen Projekte, die wir auch vorher gemacht haben, vor Ort über Monate, würde, glaube ich, in der Konstellation sehen, oder wie siehst du das, Micha?
Nee, die haben wir ja auch nicht. Also wird sehr schwierig, auch die Leute dann zu finden, die das gerne mitmachen.
Wie, Andreas, wie siehst du denn, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Markt schauen und in eurem Kundenkreis, wie ist die Entwicklung in dem Datenbereich? Also wo glaubst du, geht die Reise hin? Wie müssten sich da auch aus deiner Sicht die Unternehmen jetzt aufstellen?
Also für mich, ich sage das eigentlich immer wieder und wenn auch einige Leute das nicht hören wollen, meine feste Meinung ist, dass Daten gewinnen alles. Also diese Geschichte nach dem Motto, wir müssen die Leute so überzeugen und Daten sind wichtig, das ist schon aus meiner Sicht komplett durch. Also ich glaube, es gibt niemanden mehr, der das bestreiten würde, dass Daten in irgendeiner Form Relevanz haben, Chancen haben und so weiter. So. Das, wie ich das umsetze, das ist das größte Problem. Und die Leute, die das bestreiten, machen das ja nicht, weil sie es nicht besser wüssten. Die machen es ja, weil sie wissen, dass sie ihren Job verlieren. Oder die Tätigkeit, die sie bisher tun. Weil Daten schaffen effizient, Automatisierung und so weiter. Und es gibt so eine unausgesprochene Wahrheit aus meiner Sicht über dieses Thema, dass es nicht Arbeitsplätze kosten würde und dass es nicht Stellen kosten würde. Ich glaube, dass wenn du Data einführst, dass du zwar viel mehr Stellen besetzt, aber mit ganz anderem Skillset. Das bedeutet, die Leute werden ersetzt. So, und das heißt nicht, dass, was ich immer wieder sage, es sind nicht die älteren Leute, die ersetzt werden, es sind die nicht wandelfähigen Leute. Ich kenn 28, 30-jährige junge Männer, einfach mal, um zu sagen, es ist bei denen so, die kommen von der Uni, machen Excel oder haben irgendwie Tableau gemacht oder haben dann Power BI, egal, irgendein Tool gemacht und sind so verkrampft und behindern jeden einzelnen Prozess, gelten aber bei den Chefs oft als die Macher. Die sind aber in Wirklichkeit, die den ganzen Laden aufhalten und da gibt es halt auch ältere Mitarbeiter, die anfangen, diese Prozesse und die Change einfach zu leben. Und das heißt, wenn ich den Markt beobachte, ist es eher eine Einstellungsfrage, eine Qualifikationsfrage und eine geistige Flexibilität, mit der sich viele Leute irgendwie schwer tun, weil der klassische Prozess, ich kopiere eine Spalte auf die andere Spalte, suche sie zusammen und mache sie, die ist jetzt schon überholt und es wird noch krasser werden, wenn nämlich automatisiert solche Dinge, die wir machen, nämlich wie baue ich ein Dashboard, wie funktioniert das, wie ist das Storytelling, schon mit einer AI oder ähnlichem, lasst uns nicht drüber streiten, wie wir es nennen und wie es heißen, aber Vorschläge generiert aufgrund der Daten, würde ich dir folgendes Dashboard vorschlagen. Und dann heißt es, das heißt Wandel auch genauso für uns. Wir können den Leuten ja nicht mehr beibringen, wir müssen den Leuten ja beibringen, schon einen Schritt weiter. Aber dann macht es doch erst Spaß, weil dann kann ich plötzlich mehr fachlicher werden. Ich kann vielleicht auch mehr technischer werden, weil ich mehr Zeit habe. Ich kann mir neue Dinge suchen. Also wir werden halt alle mehr Datenprojektmanager am Ende des Tages werden, als die Leute, wo es noch heißt, techie und fachlich, das hebt sich komplett auf. Das gibt es nicht mehr. Das ist tot. Es gibt noch Leute, die in einem Einband ganz links sind, nach dem Motto sehr fachlich unterwegs und gar nichts damit verstehen und so weiter und so fort. Und es gibt ein Band noch ganz rechts, aber wir sind, sage ich mal, zu 99% sind die Leute in der Mitte bisschen mehr nach links und rechts ausgeprägt. Und das ist halt eher dem geschuldet, dass wir noch immer zwischen IT und Fachabteilung differenzieren. Tue ich ja übrigens auch, wenn mich heute Vormittag gehört hat, immer eine Zielgruppenansprache. Ist eigentlich nicht gut.
Machen wir auch, aber es ist halt immer noch so, ne, dass da immer noch diese Grabenkämpfe stattfinden. Ich weiß auch nicht warum man die nicht an einem Tisch kriegt. Haben wir aber oft das auch in Projekten. Mhm. Wir versuchen immer zu vermitteln. Erstmal, ne, die zusammenzukriegen, weil die verfolgen eigentlich ein Ziel. Aber genau das, was du berichtest, das wäre natürlich eigentlich ein schönes Ziel, wenn man das so hinbekommt. Weil der Tenor ist, wir kriegen einfach mehrere Themen auf den Tisch geknallt. Sei es gesetzliche Anforderungen, Nachhaltigkeit, da wird ja einiges auf die Unternehmen zukommen. Und wir können, glaube ich, diese ganzen manuellen Themen oder Prozesse gar nicht mehr so angehen. Weil das kriegst du von der Geschwindigkeit gar nicht mehr hin. Und diese Blockiere, das erlebt man ja auch sehr, sehr häufig. Und daran scheitern auch die Projekte.
Ja, ich fand die Wandelbarkeit super gewählt, also als Wort, weil es ist ja tatsächlich, weil hast du entweder ich habe die Kompetenz und ich bin der Wichtige, der Macher, glaube ich, hast du es genannt, das sind ja immer die ganz schwierig sind zu überzeugen, dass wir es auch mal zentralisieren. Ja. Das sind ja Riesenprobleme, aber auch da die sagen, ich habe es immer so gemacht und das ist meine Kompetenz, das ist mein Baby, hier will ich jetzt nicht dran.
Ja, aber wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, ne, also die Automatisierung kommt. Das heißt, du musst nicht mehr die Daten manuell zusammenfügen, wie viele das immer noch machen. Also wir haben immer noch genügend Kunden, die jetzt mit uns starten und die stehen am Anfang. Die müssen wir auch aufs Herd helfen. Aber irgendwann zu haben, die Daten sind da werden erste Berichtsvorschläge gemacht und auch Vorschläge, was kannst du aus den Daten ziehen, das wird ja wirklich spannend, also eine Datenkompetenz herzustellen. Also du brauchst ja wirklich Leute, die gewillt sind, diesen Schritt auch zu gehen, also diesen Strukturwandel auch innerhalb des Unternehmens.
Du hast halt, das es gibt zwei Komponenten immer, was ich immer gerne anführe, ist die Lesesucht, die Angst der Lesesucht. Es gab im 16. Jahrhundert eine Initiative und im 17. Jahrhundert auch, dass Menschen bitte keine Bücher lesen sollen. Weil Lesesucht dazu führt, dass die Menschen sich nicht mehr so verhalten, wie man es vielleicht gerne hätte. So, und da hat man gesagt, die lesen nicht so rein und dann gibt es auch Sachen, die sind irrelevant. Erinnert euch vielleicht diese Aussätze, so nach dem Motto, wir müssen die Daten so und das muss einfach sein und das muss genau so. Wir dürfen die Leute nicht darauf lassen. Das ist die Lesesucht, als Krankheit behandelt, nachdem der Buchdruck, genau dieselbe Revolution, vor der wir widerstehen, nämlich die Information. Wenn man es geschichtlich betrachtet, sind wir ja auch nur, sag ich mal, in einer kleinen Blase bisher. Man wird das nachher wahrscheinlich zusammenfassen von 100 Jahren. Was wir jetzt immer sehen als ein Step auf den anderen, das wird nämlich das Internet sein und Daten werden damit reinlaufen und dann wird man es am Ende sehen, was dabei rauskommt. So, und ich denke, das wird ein Historiker, wird das zusammenfassen. Und genau diese Ängste, die ich jetzt halt immer wieder höre vor Daten und Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Ja, was ist denn mit den ganzen Mönchen passiert, die plötzlich Schreiber waren? Sind die alle dann plötzlich nicht mehr, waren die nicht mehr Schreiber? Das heißt, genau dieselbe Diskussion wiederholt sich halt von der Geschichte. Ich hoffe nicht, dass es dieselben Ausprägungen wie die Industrialisierung hat, wo wir echt ganz schlimme Dinge erleben mussten. Vielleicht wird es diesmal die Menschheit besser hinkriegen, aber ich will gar nicht von den Pathos kommen. Ich will einfach nur davon kommen, zu sagen, hey Leute, es passiert halt schon wieder etwas, wo die Mechanismen, wie der Mensch darauf reagiert, eher die Gefahren sieht, die Wandel nicht sieht und nicht versteht, dass wir Regulatoriken auf der einen Seite brauchen, auf der anderen Seite die Anpassbarkeit der Menschen. Und es war schon immer so in der Geschichte der Menschheit. Technologischer Fortschritt gewinnt immer. Brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Der gewinnt immer. Ob er nun positiv fürs Klima ist oder negativ, hoffentlich bald positiv, das wird sich dann zeigen, weil das dann Druck ist. Aber der technologische Fortschritt gewinnt immer. Egal in welche Richtung. Und das ist etwas, worüber ich mich selber nicht verschließen darf. Ich kann mich ja auch nicht hinstellen und sagen, oh super, das früher, was wir da in den PowerPoints gemacht haben, war total super, weil aus der Schule kam ich ja mal. Und da kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, ja, aber jetzt Visual Analytics, Deep Dive und explorative Datenanalyse, das mache ich jetzt nicht mit Power BI. Ich möchte mein PDF genauso haben wie früher. So, und das heißt, diese Firmen und so, es ist ja immer, hat sich bewahrheitet, und diese Mitarbeiter, die werden halt alle auf der Strecke bleiben. Und wenn ich mir teilweise von Konzernen oder auch von sehr qualifizierten mittelständischen Stellenausschreibungen angucke, ne, da steht aber wenig von PowerPoint und Excel drin. Da steht halt mittlerweile schon sehr viel bei den Sachen drin, nach dem Motto, du musst das, wo ich schon teilweise denke, oh krass, was das für Anforderungen sind. Aber man sieht, wie der Markt ist. Also Ende vom Lied ist, glaube ich, ganz genau, sind in einem massiven Wandel. Und Wandel wird nie durch die Großkonzerne am Ende des Tages gemacht, sondern gesellschaftlich wird es immer der Mittelstand am Ende des Tages sein. Und der bewegt sich aus meiner Sicht ganz hervorragend. Ich habe da einen anderen Blick auf die Dinge, wo es zwar heißt, der Mittelstand hängt nach mit Digitalisierung, Daten und so weiter. Ey, es gibt von der kleinsten Bäckerei gibt es hervorragende Predictive Analytics-Fälle. Da träumen große Konzerne von, das so zu machen, was auch mit dem Geschäftsmodell und dem Client, dass man das im Client betrachten kann, machen kann. Das heißt, die Potenziale, die wir haben, die werden wir erst später im Mittelstand sehen, dass das nämlich, wenn das da einheitlich geht, was die gewinnen können, im Gegensatz zu den Großen, abartig. Ja. Allein, weil sie die Politik nicht haben, weil sie die agil sind und weil sie die Definition. Heißt, ich bin größter Mittelstandsfan, obwohl ich fast ja zu 90-95% nur Konzerne berate. Warum? Weil dort die ganzen Wege so lang sind und nicht, weil die Ideen, Cases und so da besser sind. Also was habe ich mit dem AI-Case zu tun, ob der GZSZ-Trailer perfekt geschnitten ist? Das meine ich nicht. Also, und deswegen, ich baue KPIs, ich mache mit Leuten, dass ihre Arbeit erleichtert wird. Und das merkt man, wie der Mittelstand da immer weiter anzieht. Und das Geschäft, denke ich mal, wird im Mittelstand demnächst die nächsten Jahre gemacht werden und auch die größten Chancen werden da sein.
Können wir uns aber auch wandeln. Also vor ein paar Jahren fand ich, waren sie noch zurückhaltend. Jetzt ist es tatsächlich so, die haben es erkannt. Und das ist eher so, wie können wir denn jetzt starten? Wir haben Ideen, wir brauchen jetzt Hilfe. Und da hilft, finde ich, nicht dieser klassische Beratungshaus. Wir holen mal ein Beratungshaus rein, die sind da für ein paar Monate drin. Klappt nicht. Die wollen sehr, sehr schnell Ergebnisse haben. Was Schönes, kurze Wege. Man kann auch viele Dinge erstmal ausprobieren. Aber die wollen natürlich sofort den Nutzen auch haben. Ganz wichtig. Ne?
Ja gut, ich glaube, das wollen Konzerne tatsächlich auch. Ne? Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass da die Mitarbeiter stärker mitarbeiten. Das heißt, dass ich brauche im Mittelstand Leute, die das tragen, die gegen Widerstände, die sich selber ausbilden, die sich abends nochmal hinsetzen und sagen, ich habe da was probiert, weil sie die Zeit einfach nicht haben. Ich lasse mir das von dem Wiener noch 27 Mal vorbeten. Das, glaube ich, ist der Unterschied. Das heißt, Nutzen, glaube ich, wollen sie beide und erkennen sie auch. Die andere Sache ist, ich habe nur nicht so viel Kohle, um das so langfristig zu machen. Und daran liegt die Chance. Du brauchst einen anderen Pragmatismus. Und dann kannst du ja auch super, sag ich mal, Berater erziehen, wenn du sie als Partner siehst und sagst, wollen wir das zusammen schaffen und nicht als Dienstleister, mach mal. Weil dann werden die immer zu den Konzernen gehen, weil sie da besser behandelt werden als Mittelständler. Und deswegen kriege ich ja die Guten oft nicht als Mittelständler. Das heißt, ich muss mich selbst um Berater, bin ich fest von überzeugt, heute bemühen. Und das die Ausrede ist, technologisch. In Wirklichkeit ist aber die Ausrede, eure Prozesse sind noch nicht modern gedacht, weil da haben viele Berater keinen Bock auf euch. Und das ist, glaube ich, so eine traurige Wahrheit, die man auch mal aussprechen muss. Ich kann mir halt als Berater mittlerweile aussuchen, wo gehe ich denn hin? Und das verstehen die Leute auch nicht. Und ganz oft sind sie so vom Kopf gestoßen, wo ich sage, ich glaube, passt alles kulturell zwischen uns nicht. Ja. Macht nichts, das hat jetzt nicht mit Mittelstand, das kann genauso Großkonzern sein. Aber es ist so, wo ich sage, ja, ich glaube, Leute, schön, dass ihr das wollt, aber ich glaube, ihr habt ein bisschen Vorstellung, ich bin hier nicht der lockere, lustige Wiener, sondern das ist vom ersten Moment an Stress. Und wenn hier einer den Laptop aufmacht, während ich rede, dann gehe ich, habe ich keinen Bock mehr. Und das ist halt für viele neu, weil nach dem Motto, du bist doch der Dienstleister, aber ich sage, du hast mich ja beauftragt, was zu ändern. Ich bin ja nicht der Dienstleister, um zu Ja zu sagen, ich bin der Dienstleister, um Nein zu sagen. Und da fühlen sich logischerweise viele Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen nicht abgeholt, heißt es dann.
Aber ich glaube, das kann tatsächlich ein Weg sein, ne? um auch da diese Zielgruppe mitzunehmen. Also die Frage ist ja, wie offen bin ich? Also will ich mir helfen lassen oder halte ich noch an dem Altbewährten einfach fest? Also von daher, ja. Das heißt aber auch, dass ihr von der Firmenstruktur in diese Ausrichtung dann wahrscheinlich weiter investiert. Ne? Das hört man doch so ein bisschen raus.
Ja. Ja. Genau, also es ist die eins, ist wie gesagt, einmal nicht, das Wachstum ist damit einmal begründet, dass wir das dann nicht wollen, weil du brauchst eine gewisse Art von Leuten, die halt Nein sagen, so. Und das zweite ist, du brauchst halt auf der anderen Seite, musst die Qualität hochhalten, weil ein Nein muss man sich leisten können. Ein Ja ist schnell. Das heißt, ein Nein ist halt anstrengend und das kannst du nur machen, wenn du auch die Möglichkeit hast, es ins Team wieder reinzuspielen, um in einer anderen Lösung mit dem Kunden zu kommen, weil nur immer Nein zu sagen, ist dann ja Anti und aus Prinzip. Darum geht es ja nicht. Du musst ja pick your battles. Wo ist es am besten für den Kunden? Und da glaube ich fest dran, dass du es bei einer gewissen Unternehmensgröße nicht mehr machen kannst. Du kannst zwar, wie nochmal Vergleich, die Einserschüler, à la McKinsey, PwCs und wie sie heißen, die kannst du, das funktioniert. Dann hast du aber nie irgendwas anderes, nie was Besonderes. Du hast als hohe Qualität am Ende des Tages die Dreier mitreißen. Aber wenn du natürlich diesen Break haben willst, was außergewöhnlich Schnelles, Besseres und so weiter, dann musst du die Vierer, Fünfer ziehen. Und da, wenn du eine ganze Horde, sag ich mal 100 Leute, die Vierer- und Fünfer-Schüler sind, hast, ja, kriegt die alles zusammen. Das funktioniert nicht. Die Impulse funktionieren
nicht. Ja, spannende Entwicklung, die da bevorsteht. Ne? Das muss man klipp und klar sagen.
Ja, wir freuen uns darüber tierisch drauf. Und wie gesagt, dieses Partnerschaftliche zum Kunden ist das Schöne. Und dieses, was ich merke, ist, es wird nicht mehr alles für seinen eigenen Vorteil gemacht, sondern eher, man glaubt daran, wo ich auch fest dran glaube, be kind, also nach dem Motto, sei gut zu den anderen, erwarte nichts, ist kein Geschäft, sondern es wird sich automatisch ergeben. Und wenn nicht, get over it, ja. Also ist doch egal, dann ist es nicht passiert. Aber 27 Leute nett zu behandeln und da kommen 15 wieder. Du hättest aber 15 Leute gar nicht erst kennengelernt, wenn du die anderen 27 nicht gegangen wärst. Deswegen bin ich ein fester Freund davon, man muss nicht naiv durchs Leben gehen, aber jeden immer mit offenen Armen zu erfangen, Chancen zu machen und lieber 27 Bälle im Spiel halten und gucken, was passiert. Dann fallen halt mal ein paar runter, aber die anderen 15 jongliere ich noch. Wie geil ist das denn? Und das gibt Opportunities, gibt Chancen und da geht mir halt das Herz auf, wenn unerwartet Dinge passieren. Und dafür
mache ich das. Aber man muss ja trotzdem sagen, man sieht ja, ne? Also dadurch, dass sich dann irgendwann Türen öffnen, das haben wir jetzt auch. Wir haben ja die letzten Jahre auch sehr viel immer gegeben. Da kam bei einigen gar nichts zurück. Das ist sehr, sehr ärgerlich gewesen. Genau. Aber jetzt im Nachgang passiert jetzt irgendwas, ne? Also wo auf einmal Türen aufgehen, wo wir gar nicht mehr mit gerechnet haben. Und auf einmal kommt das von ganz alleine. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das darf man sich auch nicht kaputt machen. Auch wenn man mal schlechte Erfahrungen sammelt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da weiterhin offen bleibt. Ne?
Ja. Ja, also es ist für mich das A und O. Deswegen, man merkt vielleicht die Hörer, wenn die noch hier dran sind, die merken halt, es gibt halt diese Geschichte, der Podcast, die Einstellung dazu, das bedingt sich. Das heißt, wenn du diese Einstellung nicht hast, kannst du keinen Podcast machen. Wenn du nicht meinst, du möchtest Mehrwerte schaffen und alle gemeinsam, kannst du diese Dinge nicht tun. Und deswegen tun die Leute sich schwer, das als Marketinginstrument, weil ihre virtuellen Kaffeefahrten, die sie überall machen, hier Kunde, ich mache ein Aushängeschild, ist halt nichts anderes, als eine Lüftersäule oder den günstigsten Preis zu bewerben. Bei überall, wo du reingehst und im Geschäft beraten wirst, weil ich vergleiche mich halt eher mit einem Italiener, der in der Ecke ist, nämlich der hat diese Anzahl an Leuten wie ich, oder eher vielleicht mit einem Juwelier, der sich sehr stark in einer Nische auskennt, da wirst du halt beraten. Oder geh mal zu einem Optiker, die richten dir auch die Brille, obwohl du sie da nicht gekauft hast. Gar kein Problem. Und sagen, vielen Dank, viel Spaß. Da ist das alles normal. Völlig normal. Das ist völlig normales Gebären und deswegen sind die auch noch so erfolgreich. Deswegen gibt es auch große Optikerketten. Und daran glaube ich halt bis heute, dass zum Beispiel so Fielmann oder Apollo, wo du überall reinlaufen kannst, sympathische deutsche mittelständische Unternehmen sind, die aber auch eine Außenwirkung haben. Und noch warum? Be kind. Ich habe eine positive Erfahrung. Ich bin ja jetzt neue Brillenträger geworden in meinem Alter. Und plötzlich, ich wusste nicht, ob ich da reingehen darf. Und dann frage ich sie, was sie kriegt. Das ist natürlich nichts. So, und das ist halt so die Sache, man muss sich ja nicht ausnehmen lassen, aber das nächste Mal, wenn ich so vorbeilaufe und denke mir, so. Du kannst doch da nochmal nach einer Brille gucken und wir erfinden doch die Welt gerade nicht neu. Es ist nur schade, dass in unserem Business dieses verschulte Gegeneinander, Abgrenzung, alle machen das für sich oder ich will 1 Euro investieren, will ich 2 raushaben. Wer noch heute so denkt, ne? Es ist es nicht. Also entweder investierst du 1 Euro, es passiert gar nichts, oder du investierst mal 2, 3, 4, 5 Euro und es passiert gar nichts, aber irgendwann werden halt, irgendwo wird was fallen, wo plötzlich dann 1.000 Euro zurückkommen, wo keiner mit gerechnet hat, einfach nur, weil du den Rest investiert hast. Und das ist, also aus meiner Sicht ist das der einzige Weg zu gehen in der digitalen, vernetzten Welt und es gibt so viele tolle, nette Menschen
weltweit. Also die Offenheit, ne? Man muss das wirklich auch so spielen und das können wir bestätigen, weil wir auch Interviewgäste reinkriegen, wo wir auch im Nachgang immer noch Kontakt und es stehen da einfach Chancen. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Und von daher sollte jeder mit offenen Augen einfach auch durch die Welt auch laufen. Ne? Und deswegen sollte auch die BI-Community, die wir haben, also da auch kein Gegeneinander, sondern eigentlich eher ein Miteinander. Ne? Also da ist erstens genügend Geschäft da und warum nicht den anderen auch einfach in Situationen einfach helfen, auch wenn man da vielleicht nichts davon hat. Also das ist auch unser Tenor, den wir da haben. Ne?
Genau, du hast es ja auch angesprochen, Carsten Bange vor Bark, der hatte es vor 15 Jahren das erste Projekt, das wir jemals gegeben haben. Und ich glaube nicht, dass er da auf Kurzfristigkeit, sondern nach dem Motto, wenn die beiden Jungs irgendwann mal erfolgreich werden, vielleicht ergibt sich daraus was. Und jetzt haben wir seit 15 Jahren eine sehr verlässliche, gute Partnerschaft und sind businessmäßig Freunde. So, und das ist halt etwas Besonderes und das hätte er nicht machen müssen. Er hätte auch sagen können, wer seid ihr beiden kleinen Spinner denn, die jetzt meinen, so arrogant hier um die Ecke zu kommen, im Anzug, damals ja noch im Designeranzug bei dir gestanden und so, und laut geschrien und gemacht und getan. Aber da hat, glaube ich, Carsten hat schon irgendwas gesehen, wo wir natürlich heute immer sagen, das vergessen wir ihn nie und versuchen immer überall irgendwas zurückzugeben, weil das halt einfach so der Gang der Dinge am Ende des Tages ist. Und wir gehen halt auch am Ende des Tages mit jedem ins Bett, der nett ist. Das ist halt auch so, dass nicht diese Exklusivität, die sehen wir halt nicht. Das ist für mich auch so unmodern. Also es gibt keinen Grund zu sagen, ich bin aber der und der, was nichts mit Spezialisierung zu tun hat, das kann ich trotzdem noch tun. Aber also ich kann doch der größte Power BI-Berater sein und trotzdem Sachen in der SAC gut finden. Also das ist immer doch kein Widerspruch. Und da tun sich Leute oft schwer und da merke ich schon im Kleinen und was da alles geht. Oder ich bin Mittelständler, finde ich auch so schön. Ja, Herr Wiener, Sie müssen wissen, wir sind Mittelstand. Sag ich, was heißt das denn? Also was bedeutet das? Sie sind doch ein eigenes Unternehmen. Zu welcher Schicht zählt man sich denn jetzt? Sag ich, die sind doch alle so unterschiedlich. Sag ich, Möbel.de, die eine Plattform sind, jetzt kommt gerade drauf, weil ich mich mit Carsten Wäsche am Freitag unterhalten habe. Das ist ein ganz anderes Geschäft und die sind viel näher an anderen großen Plattformen wie eBay und so weiter als an einem Mittelstand. Aber dieser Vergleich, das ist immer so mit Stereotypen arbeiten, mit irgendwelchen Dingen machen, anstatt zu sagen, ich bin so. Herr Wiener, Sie müssen wissen, wir als Mittelstand. Wenn ich das schon höre, ne, dass ich verstehe, warum das Argument hinläuft. Aber es ist einfach doch nur, wir legen Wert darauf, schnell was auf die Straße bringen, wir haben nicht so viel Budget, bei uns muss es funktionieren, wenn das nicht funktioniert, können wir uns das nicht leisten, kann ich mich auf dich verlassen. So. Und das haben wir aber alle gemeinsam, als würde die großen Konzerne, ausgerechnet die, die meiste Kohle überall rausschmeißen, die sind am meisten Kosten getrimmt und machen das. Und das, deswegen glaube ich halt so, dieser Mittelstand hat ab und zu einen Stempel, den er nicht verdient. Zweitens ist er viel besser, als man denkt. Und die Initiativen auch. Man ist nur selber in seinem eigenen Gustus gefangen. Wir als Mittelständler können ja nicht so. Und man erzählt es auch noch den Mitarbeitern.
Die adaptieren das, ne? Aber
als wäre das so. Genau, die merken das so. Oh, man muss verstehen, also ich kann ja jetzt nicht wie in den großen Unternehmen so komplexe Dashboards bauen. Natürlich kannst du das. Also gar kein Problem. Musst nur wissen, wie, aber das geht jemand anders genauso. Das Einzige, wo ich natürlich Abstriche mache, also ich glaube, wenn du natürlich so ein kleiner Klitsch bist wie wir, da geht es einfach wegen der Manpower nicht. Also du brauchst logischerweise ja erstmal einen gewissen Reifegrad als Unternehmen, damit es sich lohnt, überhaupt Business Intelligence zu machen. Also wir hier, Schande auf mein Haupt, wir haben zwei Dashboards, das ist einmal die Zeiterfassung, das ist einmal die G&V, so, und mehr haben wir selber auch nicht, der Rest funktioniert komplett in Excel, so. So, und das ist halt nichts Böses, aber wer weiß, wenn wir jetzt auf 35 wachsen, dann denke ich wahrscheinlich ganz anders
und los geht's. Macht ja auch sehr viel im Marketing, da wären vielleicht erste Ansätze zu sagen, man holt sich Kanäle rein, um zu schauen, wie funktioniert das Ganze. Ne? Also es gibt ja schon Möglichkeiten auch als kleines Unternehmen. Aber dadurch, dass man selber immer drin ist, wir machen es auch zu wenig für uns. Ne? Wir sind da auch immer, du müsst und selber gibt es auch nur zwei Tableau-Auswertungen, die wir ständig immer auswerten. Ne?
Ja, deswegen, also finde ich aber auch okay und da so kann auch ein Mittelständler und auch ein großer Konzern, wichtiger ist doch der Case. Das heißt, ich kann als kleines Unternehmen, könnte ich total data-driven sein, da macht ein Dashboard, eine Datenintegration etc. super Sinn mit 5 Leuten und dann kann es sein, im großen Konzern bei den Rechtsanwälten, vielleicht ist da gar nicht so viel data-driven gerade momentan so. Ich weiß, ihr kriegt jetzt alle 1000 Cases, wo es so geht, aber ihr wisst, was ich meine im Sinne von Sales ist wahrscheinlicher, dass die irgendwie Zahlen haben, brauchen und machen und bessere Entscheidungen treffen als jetzt Rechtsanwälte. So. Und deswegen finde ich das immer so spannend. Geh doch immer von dem Case aus, den du hast und nicht davon, was du machst. Und dann ist dann die Investition relativ einfach im Mittelstand zu sagen, wenn es mir Geld bringt und ich Chancen sehe und das als Zukunftsmarkt begreife, der alles steuern wird in irgendeiner Form mit dem Menschen zusammen, weil das wird halt das Specialige sein. Und wie viele Daten ich mittlerweile habe, auf denen ich Entscheidungen treffe mit meiner kleinen Klitsche, was ein People-Business ist, ist am Ende des Tages so viel Daten und gleichzeitig Bauchgefühl ist halt auch Daten, nur die im Kopf. So, und wenn du die matchst, Mittelständler, ey, go for it, wo sich Große noch streiten. Hier steht aber in dem Diagramm XY, bla bla bla, deswegen machen wir das so, wo jeder weiß vom Bauchgefühl, das wird anders funktionieren. Das wird anders funktionieren. Und Mittelständler können es doch viel besser austarieren. Und auch diese, das ist auch so eine geile Sache, sich gegen die Daten zu entscheiden, ne? Ist doch super. Aber man muss sie nur kennen. Also, wie oft ich hier Entscheidungen gegen die Daten treffe. Also, Beispiel Podcast, um den Bogen zum Ende nochmal zu kriegen. Wenn ich meine Daten angucken würde, ne, dann würde ich einen großen Konzern, einen attraktiven Menschen mit dem Thumbnail hinsetzen und würde dann sagen, wir reden über hands-on witzige Sachen. Da habe ich die meisten Klickzahlen mit Abstand. Das würden mir die Daten sagen, würden jetzt implizieren, mach so weiter. So, das ist ja das, was ich gar nicht möchte. Das heißt, Instagrammer und wie sie alle heißen und YouTuber, ich möchte ja das Publikum, das zu mir passt. Und ich möchte ja nicht das Publikum, wo ich den höchsten Erfolg habe oder wo irgendwelche 18-Jährigen da nochmal reingeklickt haben, weil sie sagen, oh, sieht aber schick aus. Das heißt, ich muss mich dem ja nicht ergeben. Das heißt, mein Bauchgefühl sagt mir, nee, ich will ganz andere Leute haben, ich möchte andere Sachen haben und da kann ich jetzt nicht so nach den Zahlen steuern, weil ich ja so wenig Informationen habe. Und das finde ich auch, ist ja eine Sache, ich kann mich doch ganz bewusst gegen Daten, deswegen gibt es die Angst nicht. Ich kann doch als Mensch immer sagen, das ist das erfolgreichste Format, das können wir auch ab und zu mal machen, weil ich es auch nett und gut finde, weil es gehört auch zum Menschsein dazu, aber das ist nicht das, für was ich nachher stehen möchte. Das heißt, guckt euch doch den Schrott an, den es oft im Fernsehen gibt, den haben wir auch dem zu verdanken, dass die Datenerhebung so schlecht ist und nicht gesagt wird, ich möchte eine gewisse Zielgruppe erreichen, sondern einfach, wo sind die meisten Klicks, wo wird die meiste Werbung geschaltet? Und ich würde als Werbentreibender nicht beim Dschungelcamp meine Werbung schalten, sondern ganz woanders. So, und das bedeutet halt, entscheide dich doch bewusst gegen Daten und geh nicht auf Masse. So, und naja, erstmal Daten haben, gegen die man sich dann entscheiden kann. Aber das ist immer so ein bisschen
paradox, Erklärung zum Schluss.
Also kennt ihr ja auch dieses.
Andreas, hast du noch was, was du unseren Hörern nochmal mitgeben möchtest? Also vielleicht, wir machen es ja immer so in Fragen, was sind so konkrete Tipps? Wie kann man in die Umsetzung, also wenn man jetzt euer Thema nimmt, also gibt es da was, wo ihr immer so erste Empfehlung mitgibt?
Ja, also was ich immer sage, es fängt immer mit der Ausbildung an. Das heißt, ich glaube, wenn du nicht Dashboarding und Visual Analytics in irgendeiner Form mal begriffen hast, das heißt, wo ich immer sage, du musst es ausbilden, aber direkt an einem Case, der echt ist, im Real, weil sonst Ausbildung bringt nichts, dann halt zu sagen, okay, eine Woche, bei uns heißt das ein Dashboard Week, das heißt, man versucht innerhalb von einer Woche Nettozeit ein Dashboard hinzustellen. Das darf dann auch mal hingefegt sein mit einer Excel unten drunter und so weiter und so fort. Es muss nur mit brachial, mit dem Stempel drauf. Das ist jetzt nicht die Lösung, mit der wir langfristig gehen, weil es kommen viele auf die Idee, das zu machen. Und dann aber zu sagen, hey, das Projekt, wo richtig gearbeitet wird, die 95%, die Daten, wie machen wir das, wie tun wir das? Wenn wir das hier haben wollen, müssen wir den Weg gehen. Du musst aber das Ende einmal richtig schön aufbereiten und richtig sagen, so funktioniert es und didaktisch und so geht das. Und das ist immer das. Dann die 95% machen, wenn du die dann gemacht hast, uns wieder rufen und dann vielleicht Dashboards am Fließband, zack, 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 und dann an die Firma übergeben. Das ist natürlich der Königsweg. Und das ist das, wo ich immer persönlich sage, ganz, ganz ehrlich, ne, immer kurze Häppchen, und ich habe es noch nicht so schön gehört, auch wenn der Vergleich total witzig ist, der Elefant wird in Scheiben gegessen. Und das glaube ich zu 100% dran, Salamitaktik oder wie man das auch immer nennt. Da glaube ich persönlich 100% dran. Deswegen ist ja unser Geschäftsmodell auch immer nur auf iterativ, 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 iterativ. Und langfristige Kunden dürfen dann ja erst bei uns Beratertage kaufen. Du kannst ja nicht zu uns gehen und sagen, hallo, ich hätte gerne Beratertage. Nein, du musst dir uns erst einkaufen und danach darfst du dann, hört sich ein bisschen blöd an, aber Beratertage nachkaufen, weil wenn die Grundausbildung nicht stimmt, brauchen wir als Berater gar nicht erst da kommen.
Das ist gut. Und das ist wirklich ein guter Ansatz. Wir packen mal erstmal euren Podcast bei uns in den Shownotes und dann das habe ich mir gedacht, und dann natürlich nochmal, ihr habt ja nochmal eine Akademie, die ihr freigibt, ne? Die
ja, genau, die kann jeder frei nutzen. Ja. Ich glaube, es sind 18 Stunden auf Deutsch und Englisch in allen gängigen Business Intelligence Tools, wo alles, was wir erzählen, drin ist. Ich glaube, der Stand ist jetzt mittlerweile 4 Jahre, okay, aber man kann sich komplett selber unsere Leistung dort angucken. Funktioniert.
Genau, das ist ja wieder
das Durchhalten.
Setze ich mich hin und arbeite die Module oder Kurse durch. So, dann wart ihr auch einer der Ersten, die das auch so gemacht hat.
Genau. Ne? Ja, und das ist immer doof, der Erste zu sein, ist eigentlich immer doof.
Ach ja.
Dankt einem nachher immer keiner. Ja, aber schön, lieben Dank für die ganzen Komplimente.
Freut mich
total. Dankeschön.
Vielleicht holen wir das auch irgendwann wieder nach, dann vielleicht mit anderen Kollegen aus deinem Bereich, weil
ja, geht sehr, sehr gerne.
Dann kriegen wir das hin. Dann erstmal herzlichen Dank und dann würde ich sagen, nochmal eine schöne Woche zusammen.
Auf jeden Fall. Ja, und ich freue mich, wenn ihr dann bei uns im Podcast seid. Und dann reden wir aber mal fachlich.
So lang,
machen wir dann. In dem Sinne.
Ciao. Na,
ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.